Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Mit Patricia, schön, dass ihr dabei seid und ihr könnt euch jetzt dann auch direkt eure Kopflampen anschrauben. Wir gehen heute nämlich in den Untergrund. Also nicht, um eine Bande zu gründen, das machen wir morgen. Nee, wir gehen auf Entdeckertour. Insofern vielleicht doch eine Bande, die U-Bande, die Untergrundbande. Richtungsmäßig also genau das Gegenteil von
über den Wolken.
Nee, nicht über den Wolken, sondern unter die Erde. Wir gucken uns heute mal an, was da unten so alles los ist. Unter so einer Stadt zum Beispiel. Oben drüber laufen, das kann ja jeder. Alle latschen da lang, gehen zur Arbeit oder zur Schule, spielen, gehen ins Bett. Aber was ist da eigentlich so unter uns drunter? Okay, erstmal der Keller. Und da haben ja auch schon einige Angst, so weit runter zu gehen.
Sie sagt immer, Tom! Tom! Ich hab's geahnt.
Tom!
Holst du für deinen Vater 2 Flaschen Bier aus dem Keller?
Hol doch mal schnell 2 Flaschen Apfelsaft aus dem Keller, ja?
Ich will nicht in den Keller. Nicht wieder in den Keller.
Denn da sind ja Gespenster und in diesem Fall wirklich Hugo. Ein Ausschnitt aus der Geschichte Die Geisterjäger, also Keller. Aber es geht dann natürlich noch weiter runter. Am Dienstag hatten wir euch schon das tolle Buch Tief im Wasser unter der Erde vorgestellt.
Nach den Tierbauten geht es tiefer und tiefer. Zu Pflanzen und Bäumen, deren Wurzeln bis zu 70 Meter in die Erde reichen. Zu Kabeln und Leitungen, die von Menschen verlegt wurden und die Strom, Wasser und Wärme liefern. Zu Autobahn- und U-Bahn-Tunneln, die bis zu 110 Meter in der Tiefe liegen. Oder zu Jahrtausende alten, unter der Erde schlummernden Schätzen.
Und an den Schätzen vorbei geht's immer weiter. Bis zum inneren Erdkern sind's gut und gerne 6000 Kilometer und mehr. So weit kommen wir aber eh nicht. Das wird nämlich viel zu heiß. Das tiefste Loch, das wir Menschen bisher gegraben haben, ist gerade mal 12 Kilometer tief. Also ihr merkt schon, da ist jede Menge los unter uns. Unter der Stadt heißt unser Entdeckertagsfeature heute und Kakadu-Reporterin Annette Hoch ist eben nicht hoch, sondern mal runtergegangen. Sie war in ein paar Städten unterwegs und hat sich die Unterwelt angeguckt, von U-Bahnen, unterirdischen Kirchen, unterirdischen Bierkellern bis zu ganzen Städten, die unter der Stadt entstehen. Der Startpunkt für die Unterwelt war aber natürlich oben.
Ein bisschen frische Luft, ein paar Fußgänger und Autolärm. So klingt heute ein ganz normaler Nachmittag in der Innenstadt von Basel. Basel liegt in der Schweiz und ist die drittgrößte Stadt im Land. Über 175.000 Menschen wohnen und arbeiten in Basel.
Die Stadt ist schon ziemlich alt. Vor 3000 Jahren bauten sich die Menschen hier die ersten Holzhäuser. Sie lebten damals vor allem vom Ackerbau. Außerdem hielten sie Tiere und gingen auf Fischfang. Der Ort, an dem sie lebten, war ungefähr 7000 Quadratmeter groß. Ein Platz so groß wie ein Fußballfeld.
Ziemlich genau an der Stelle, an der damals die ersten Holzhäuser gebaut wurden, entstand 3000 Jahre später so etwas wie eine neue Siedlung.
Ich baue eine Stadt für dich.
Es kam eigentlich so, dass dieses Gebäude, was ja wirklich mittendrin steht, das gehört Bekannten von mir. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht mal gucken kommen könnte. Hier war früher ein Mikro. Also Mikro ist so ein Riesenladen mit Lebensmitteln. Und die sind aber raus schon vor Jahren. Und dann haben sie mich jetzt gefragt, ob ich nicht eine Idee hätte, was man mit dieser Fläche machen könnte.
Klaus Littmann kommt aus Basel. Sein Job ist es, Projekte zu entwickeln. Außerdem mag er Kultur. Er schaute das leerstehende Untergeschoss zusammen mit seinem Freund Franz an, einem Künstler. Und ihm kam sofort eine Idee.
Eigentlich wäre es doch witzig, wir würden jetzt hier eine Stadt bauen, unter der Stadt. Weil er auch das eben so gut kann, nicht? Dass das wirklich so echt aussieht. Dann haben die gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und die haben uns das jetzt zur Verfügung gestellt für 3 Jahre.
Bis Herbst 2019 kann jetzt jeder, der Lust hat, in die neue Stadt kommen. Gerade erst hat sie aufgemacht, überall wird noch ein bisschen gewerkelt. Aber was in der Stadt im Untergrund passieren soll, das weiß Klaus Littmann ganz genau.
Basel hat jetzt einfach einen Stadtteil mehr. Dann ist es natürlich auch eine Unterstadt, weil sie sich halt unter der Stadt bewegt, im Untergrund ist. Und dann ist es halt aber auch ein Ort, an dem man sich vergnügen kann, wo man nachdenken kann, wo man aber viel erleben kann. Central Station heißt es, weil man ja hier mit der Rolltreppe runterkommt. Deswegen haben wir das so genannt.
Wie es in der Unterstadt mit dem englischen Namen aussieht, gucken wir uns später noch genauer an. Erstmal klären wir die Frage, was gehört eigentlich in so eine Stadt alles rein?
Straßenbahn,
Eisladen, ein Hauptbahnhof.
Wir haben eine Kirche und einen Sportplatz, Fußballplätze,
einen Handelshafen,
Lebensmittel,
eine Musikschule,
Würstchenstand,
Museen,
Kino,
Fernsehturm,
ein Rathaus,
U-Bahn.
Die U-Bahn, super Stichwort. Aber was bedeutet U-Bahn eigentlich ganz genau?
U-Bahn ist halt Untergrundbahn sozusagen. Die U-Bahn fährt unter der Erde. Das ist halt eine Schnellbahn, mit der man schnell von einem Punkt zum anderen unter der Erde halt kommt, ohne die Straßen zu blockieren, sag ich mal.
U-Bahnen gibt es weltweit in über 200 Städten, vor allem in den großen. In Athen, in Griechenland, in Ägyptens Hauptstadt Kairo, in Manila auf den Philippinen und auch im chilenischen Valparaíso.
Die älteste U-Bahn der Welt fährt in London. The Tube heißt sie und wurde vor 164 Jahren eröffnet, am 10. Januar 1863. Damals dachte sich ein Mann namens Charles Pearson, hier muss man mal ein bisschen aufräumen. Und weil die Straßen oben so verstopft waren, kam er auf die Idee, den Verkehr einfach nach unten zu packen.
In den gut anderthalb Jahrhunderten, seit Charles Pearson die U-Bahn erfunden hat, hat sich allerdings nicht wirklich viel verändert, findet zumindest René aus Berlin. Berlin ist die Stadt mit dem größten U-Bahn-Netz im deutschsprachigen Raum und René ist U-Bahn-Fahrer. Den Verkehr oben findet er ziemlich anstrengend.
Auf der Straße sind mir zu viele nette Leute unterwegs, die nicht wissen, wie man Auto fährt. Oder zu viel Stöpsel in den Ohren hat, damit man nicht weiß, dass da jetzt jemand kommt. Ne? Dann kriegt man einen Schnitt, wenn man klingelt. Deshalb bin ich zu U-Bahn hier, weil da gibt es sowas nicht.
Guten Tag. 1, 2, 3, 4 unter 6.
René ist nicht nur U-Bahn-Fahrer, sondern auch absoluter U-Bahn-Fan. Deshalb hat er sich einem Verein angeschlossen, der in Berlin ein Museum betreibt. Natürlich ein U-Bahn-Museum.
Ach, 4 Erwachsene, dann haben wir 8 Euro, dann haben wir genau 10 Euro.
Über 80 Mitglieder hat der Verein, der hier im alten Stellwerk am Olympiastadion all die Besucher empfängt, die etwas über die Geschichte der Berliner U-Bahn wissen wollen, die 1902 eröffnet wurde. Jeden zweiten Samstag im Monat ist das Museum geöffnet. Ein echtes Muss für U-Bahn-Fans. In dem alten Stellwerk stehen, liegen und hängen Sachen aus 115 Jahren U-Bahn-Geschichte rum. Bahnhofsschilder, Fahrzeugtechnik, Elektroteile, Abfertigungskellen, ein Fahrkartenautomat, Dienstkleidung, Signalanlagen und, und.
Und zwar ist das eine Tür von einem U-Bahn-Zug und die funktioniert so wie in einem U-Bahn-Zug. Wenn man an einer Seite schiebt, dann geht die andere Seite mit zu. Oder auch, wenn man sie öffnet, geht die andere Seite auch mit auf.
Oh, geht sie schwer.
Na, das ist eine Kette wie bei einem Fahrrad. Und wenn man an der einen Kette zieht, hier, dann wird die andere Tür mit zugezogen.
Wir gucken mal hinter die Kulissen. Naja, ehrlich gesagt, vieles, was in dem Museum so rumsteht, kommt ganz schön antiquiert daher. Emil ist 10 und steht gerade vor einem seltsamen Ding.
Das hat viele Knöpfe. Es ist so gut wie alles aus Holz und Plastik. Ein Hörer. Das ist eine Drehscheibe oder so. Und es sieht ziemlich altmodisch aus.
Sieht es so aus, als würdest du das irgendwie kapieren?
Nein.
Ganz normale Telefonanlage. Das ist ein Bahndienstfernsprecher.
Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich.
Und zwar konnte der Mitarbeiter im Stellwerk mittels dieses Bahndienstfernsprechers einen Ortsverkehr bedienen, indem er vierstellige Rufnummern wählen konnte, die eben zur Verwaltung gingen oder zum Bahnhofsreinjahr oder ähnliches. Aber er hatte auch noch Tasten, wo er Telefonverbindungen herstellen konnte, die reine weg nur zu einem anderen Telefon. Nämlich zum Beispiel zur Zugsicherung.
Aha.
Gehe ich mal hier rein.
Ja.
Wer ist denn da?
Emil.
Ich wollte eigentlich das Stellwerk Mariendorf erreichen.
Falsch.
Oh, dann lege ich wieder auf.
Mein Herr, ich habe mich verwählt.
Langsam wird es im Museum voll. Hier sind massig Leute, die sich durch die Gänge drängeln. Fühlt sich fast ein bisschen so an wie in einer vollen U-Bahn.
Ich bin gerne mit der U-Bahn gefahren. Man hat den Fahrschein gekauft und der wurde dann auch gleich entwertet.
Der Uli ist 72. Er wohnt in Berlin. Früher als Kind hat er in Eberswalde in der Nähe gewohnt. Schon damals ist er regelmäßig U-Bahn gefahren.
Ist interessant, weil auf jedem Bahnsteig waren sehr viele Werbungen. Die waren schon mal interessant, was so alles los ist in Berlin. Und dann ist man schnell zu seinen Bekannten und Freunden gekommen mit der U-Bahn. Ich habe meine Fahrscheine entwertet und hoffe, dass ich jetzt mitfahren kann.
Auch Rio fährt regelmäßig U-Bahn. Er ist 15. Als er jünger war, war er noch kein so großer U-Bahn-Fan.
Als kleines Kind hatte ich immer sehr Angst vor der U-Bahn. Da bin ich immer mit meinem Vater rein und dann hatte ich immer Angst vor dem Abstand zwischen Bahnsteig und Bahnkante, dass ich da reinfalle oder ich bin immer so rübergesprungen. Aber später fand ich es dann immer sehr spannend, wenn man dann immer so die Lichter in den Tunneln gesehen hat und so.
Die Aussicht in der U-Bahn ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, ob man jetzt wie Rio auf dem Bahnsteig steht oder wie René als U-Bahn-Fahrer am Führerstand.
Man sieht lauter Menschen, mehr nicht. Heute sei denn, man fährt auf der U1 oder U2 oder U6, wo man auch mal ein bisschen rauskommt. Und U5 natürlich. Da sieht man dann auch mal ein bisschen was von der Stadt. Ansonsten sieht man bloß einen dunklen Tunnel.
Gut konzentrieren muss er sich als U-Bahn-Fahrer, sagt René, der schon als Kind wusste, wohin ihn sein Beruf eines Tages führen würde.
Ich wollte auf die Schiene, entweder zur Straßenbahn oder zur U-Bahn, ja.
Worauf René im dunklen Tunnel achten muss, weiß er ganz genau.
Na, erstmal auf meine Signale, weil sonst kann ich gar nicht fahren. Und auf die Geschwindigkeiten, weil wir fahren ja verschiedene Geschwindigkeiten, wie auf der Straße praktisch, haben wir ja Verkehrszeichen. Bloß, dass die ein bisschen anders aussehen, deshalb die heißen Signale bei uns. Ja, und dann muss ich drauf achten, damit die Leute ordnungsgemäß am Bahnsteig stehen und nicht an der Bahnsteigkante, wenn ich einfahre, damit ich da nicht ihn erwische. Also anfahre praktisch. Darauf muss ich achten, dass im Bahnhof nichts im Gleis liegt, wo ich rüberfahre. Muss ich achten. Ja, und wenn ich dann zum Stehen gekommen bin, muss ich darauf achten, damit die Leute alle ordnungsgemäß ein- und aussteigen können. Und dann schließe ich ja die Türen und fahre wieder los.
Jetzt ist sie weg, die U-Bahn. Zeit, um uns noch einmal ein bisschen umzuschauen. Was gibt's denn noch so alles unterhalb von Städten auf der Welt?
Unter Paris gibt es Steinbrüche und einen unterirdischen Friedhof. Und ein Kino. Die Kanalisation kann man sich auch anschauen und gucken, was mit dem Abwasser passiert. Da stinkt's.
In Australien gibt's unter der Erde einen kompletten Ort. Dort wird nach Edelstein gegraben. Der Ort liegt unter der Erde, weil es oben im Winter so kalt und im Sommer so heiß ist. Aber unten ist es angenehm. Kuba Pedi heißt die Siedlung. In der Sprache der Ureinwohner heißt das Weißer Mann im Loch.
In Pennsylvania in den USA haben mal ein paar Leute ein Feuer nicht richtig ausgemacht. Das Feuer ist dann in ein unterirdisches Minensystem gekrochen und hat in den Schächten unter der Erde angefangen zu lodern. Irgendwann war es so groß wie 35 Fußballfelder und in der Stadt oben wurde es zu gefährlich und zu heiß zum Wohnen. Da ist die Stadt geräumt worden.
Keine Angst, die Gefahr, dass sich so etwas wiederholt, ist winzig. Das Feuer, das heute übrigens immer noch brennt, konnte vor allem deshalb so gefährlich werden, weil unter der Stadt Kohle abgebaut wurde. Die Abbauschächte unten drunter waren quasi voller Brennmaterial und das Feuer fand immer neue Nahrung. Was es ziemlich oft gibt, das sind Höhlensysteme unter Städten. Wie vorhin in Paris oder in Italiens Hauptstadt Rom. Dort kann man zum Beispiel unterirdische Kirchen besichtigen.
Neapel liegt auch in Italien. Da haben sich die Leute das Baumaterial für die Stadt oben einfach von unten geholt. In 40 Meter Tiefe haben die Neapolitaner vor 5000 Jahren angefangen zu graben und haben so viel Gestein rausgeholt, dass die Gänge unter der Stadt ein paar hundert Kilometer lang sind.
In Pilsen sind die Gänge kürzer. Pilsen, das ist die Stadt in Tschechien, die vor allem für eines bekannt ist.
Pilze?
Nee, Pilz.
Genau. Pils, das Bier aus Pilsen. Und das hat ganz schön viel mit dem Höhlensystem unter der Stadt zu tun. Das erkundet man am besten, wenn man sich aufmacht in den...
Plzeňské historické podzemí.
Auf Deutsch...
Pilsner historischer Untergrund.
Veronika kommt aus Pilsen. Sie führt uns in die Keller unter ihrer Stadt. Bis zu 3 Etagen wurden hier unter den Häusern mühsam von Hand in den Boden gegraben, gemauert oder auch in den Sandstein gehauen. Und das alles wegen
Bier. Nach Gründung der Stadt Pilsen bekamen 260 Familien das Recht zum Bierbrauen. Und das war einer von den Gründen, warum diese Keller ausgegraben wurden. Man brauchte die Räume für Gärung und für Lagerung des Biers.
Die Keller wurden aber nicht nur zur Gärung und Lagerung von Bier genutzt. Auch Lebensmittel wurden dort aufbewahrt.
Weil es im Mittelalter ja noch keinen Strom aus der Steckdose gab.
Und auch keine Kühlschränke.
Und es gab noch einen Nutzen für die Räume, die 12 Meter unter der Erde liegen, weiß Veronika.
Vor allem als Versteck in verschiedenen mittelalterlichen Kriegen. Dort konnten die Bewohner der Stadt Pilsen sich verstecken und man konnte die geheimen Nachrichten durch diese Gänge schicken. Und auch wurden dort viele Brunnen gegräbt. Diese Brunnen waren oftmals eine einzige Quelle der Trinkwasser, denn die Feinde hatten oftmals das Wasser in Umgebung vergiftet.
Ach herrje! Vergiftetes Wasser, böse Feinde und kein Kühlschrank. Das klingt schon nach sehr finsterem Mittelalter. Irgendwie gut, dass es lange her ist.
Heute gibt's ja zum Glück Kühlschränke, Rolltreppen und eine unterirdische Stadt, die ohne die ganze mühsame Graberei einfach so gebaut wurde. Und zack, sind wir wieder in Basel und stehen mit Klaus Littmann in der Central Station.
Gibst du mir Steine?
Alles, was aussieht wie Backstein, sieht nur aus wie Backstein, ist aber kein Backstein. Oder hier eben so eine Sandsteinmauer. Also diese ganze Stadt ist eine Illusion, aber sie ist trotzdem real.
Wir bauen eine neue Stadt.
Und deshalb gibt's in der Central Station ziemlich viel von dem, was es in einer echten Stadt auch gibt.
Kino, Eisladen, Hauptbahnhof,
eine Garage,
Fußballplätze,
Lebensmittel,
Musikschule,
Würstchenstand, Museen.
Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalb.
Abgesehen vom Verkehr gibt's hier unten ziemlich vieles. Kinderwagen und Roller hat er aber schon gesehen, erzählt Klaus Littmann. Und er nimmt uns zum Schluss noch mit auf einen kleinen Rundgang durch seine Stadt.
Da hinten, wo das Tor nach unten ist, geht Ende Februar ein Barbershop auf. Oder wie hier jetzt zum Beispiel, das wird eine kleine Buchhandlung. Hier nebendran, das ist spannend, das ist unsere sogenannte Schreibstube. Hier kann man hinkommen und zum Beispiel alles schreiben lassen, was man möchte oder was man selber vielleicht nicht so gut kann. Zum Beispiel, ich muss einer Behörde einen Brief schreiben. Dann kann man hierher kommen und er macht das. Hier hinten, das ist jetzt noch nicht offen, hier entsteht ein sogenannter, das ist französisch, ein Salon de Dessin. Das heißt, es wird ein Ausstellungsraum, wo wir nur Zeichnungen zeigen. Nicht Zeichnungen von Künstlern alleine, sondern wir zeigen Zeichnungen aller Art. Und zwar jetzt kürzlich eine Schulklasse da und die haben gleich reagiert und haben gesagt, ja, oh, da können wir unsere Zeichnungen auch zeigen. Ja, die wir werden im Unterricht machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ihr müsst sie mir einfach zeigen und dann machen wir vielleicht eine Auswahl und zeigen die.
Neben Zeichnungen gibt's übrigens auch Video to go.
Ein Das heißt also, man kann hierher kommen und ein Video produzieren und es gleich mitnehmen. Oder sogar auf YouTube schalten. Das machen ja viele. Und man kann jetzt zum Beispiel mit seiner Gitarre kommen und kann hier sagen, ja, aber ich fände es toll, wenn ich jetzt mit dieser Gitarre in einem Urwald stehen würde. Und dann macht der Martin mit ein paar Studenten zusammen, kann der einen virtuellen Hintergrund machen, dass es wirklich so aussieht, als würde man selbst jetzt in einem Urwald stehen oder tanzen oder sich bewegen und Gitarre spielen.
Essen und Trinken gibt's in der unterirdischen Stadt natürlich auch.
Hier entsteht jetzt gerade ein sogenannter Mercato. Da haben wir so ein Beispiel gesehen in Venedig. Da stehen die Leute wirklich auf der Straße, trinken ein Glas Prosecco oder Wein oder Mineralwasser. Und da bekommst du ganz tolle Brötchen. Das werden wir hier machen, wie ein Takeaway. Also hier kann man herkommen am Mittag, sich ein Brötchen von was zu trinken, sich irgendwo hinsetzen.
Wie in einem ganz normalen Stadtviertel an der Oberfläche.
Es gibt ein Straßenfest oder es gibt Straßenkino oder Straßenmusik. Und dann gibt es vielleicht auch eine Demonstration. Also da weiß ich jetzt schon mal eine geplante im Moment gerade. Vielleicht liegt auch hier mal einer rum, dem es nicht so ganz gut geht. Also wir merken es jetzt schon, dass auch von der Straße, also von der Oberstadt, sag ich mal, kommen auch Sachen hier rein. Entdeckt man plötzlich schon einen Tag, was Gesprähtes, Dinge, an die wir jetzt noch gar nicht denken.
In so einer Stadt unter der Stadt gibt es bestimmt ganz besonders spannende Geschichten zu erleben.
Eine Stadt unter der Stadt. Verrückt. Das war unser Kakadu-Feature von Annette Hoch. Und wusstet ihr, dass unter der Stadt Berlin zum Beispiel fast doppelt so viele Ratten leben wie Einwohner? Etwa 6 Millionen Ratten, wobei das auch gerne mehr sein können.
Bah, das ist doch voll eklig. Bah, ist das ekelhaft.
Ja, ekelhaft. Also kommen wir doch jetzt lieber schnell wieder hoch.
Über den Wolken.
Genau. Über den Wolken, da gibt's garantiert keine Ratten. Okay, manche sagen Flugratten zu Tauben, die dann mal ausgenommen. Das war der Kakadu-Entdeckertag, jetzt am Ende noch mit einem kleinen Tierspezial.
Hallo?
Manchmal gehen Kakadu und ich ins Restaurant. Aber fein essen zu gehen liegt nicht jedem. Vogel, hör auf mit dem Essen zu spielen.
Ich spiele nicht mit dem Essen.
Doch. Die ganze Zeit fummelst du an den Erbsen rum.
Die Erbsen sind eben gut drauf. Guck mal, Athena, jetzt klettern sie auf den Kartoffelberg.
Das ist hier ein feines Restaurant. Hör auf damit, Vogel.
Aber ich mache nichts, Krötchen. Ich spiele nur mit den Erbsen.
Eben. Mit Essen spielt man nicht.
Das weiß ich. Aber die Erbsen esse ich doch nicht.
Und wenn euch Sonntag früh nach gutem Benehmen zumute sein sollte, dann schaltet einfach wieder ein. Die nächste Kakadu-Ausgabe, die gibt's nämlich Sonntagmorgen um 7.30 Uhr. Ab kurz nach 8 dann auch unser Kakadu-Hörspiel. Wir hören uns hoffentlich. Ich bin Patricia und hier jetzt endlich auch nochmal das ganze Über den Wolken-Lied. Eine besonders schöne Version, Reinhard May zusammen mit Ernie und Bert. Tschüss!
Wind Nordost, Startbahn 03.